Ja, hallo, heute habe ich die liebe Sandra wieder bei mir im Podcast. Wir haben uns ja schon mal unterhalten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, für dich oder für mich, für
Du
beide.
warst bei mir im Podcast.
Ich war bei dir, du warst noch
Ja.
nicht bei mir. Das ist schon längst, längst Zeit, ne? Und es war jetzt eigentlich dein neues Buch oder dein Buch überhaupt, ich glaube das erste, ne?
Das erste, ja.
Das uns, wo ich mir gedacht habe, na, jetzt muss ich dranbleiben. Aber wie das so ist, Social Media gefühlt, man sieht sich jeden Tag und dann vergeht ein Jahr oder so ähnlich. Und habe es eben auch von deinem Verlag erhalten, um reinzuschauen. Und ich finde es einfach auch einen der vielen wunderbaren Wege zu sich selbst. Herzlichen Glückwunsch zu einem tollen Werk.
Dankeschön.
Wir werden es auch verlinken. Und ich möchte ganz gern einfach jetzt ein bisschen mit deiner Weise inspirieren, denn Inspiration ist ja das, was uns am Herzen liegt, für die uns zuschauen und zuhören. Der Weg des mutigen Herzens. Was heißt das bitte? Magst du uns ein bisschen erzählen? Oder auch, was dich zum Buch gebracht hat, ne? So.
Zum Buch oder
Beginnen wir mal. Was war eigentlich der Anlass, dass du deins Was ist so die Motivation fürs Buch gewesen,
interessant, hat der Verlag mich heute gestern auch gefragt für den Amazon Plus Content. Und das Interessante bei dem Buch ist, das war irgendwie schon, also ich wusste schon immer, dass ich ein Buch schreiben möchte, ne? Also seit ich lesen kann und seit ich schreiben kann, schreibe ich Geschichten. Und eigentlich wollte ich immer Autorin werden. Ich wollte eigentlich auch Journalistin werden. Aber ich habe mich nicht getraut und habe nicht an mich selber geglaubt. Und dann dachte ich, okay, Journalisten, das wollen so viele werden, schaffe ich eh nicht. Dann gehe ich halt in die PR. Und so ist es halt eben damals entstanden, dass ich in die PR gegangen bin. Und mit dem Buch war das ganz interessant, weil das war irgendwie, das war halt da, ne? Also die Idee zum Buch gab es schon Jahre. Und das war erst ein anderes Konzept. Da war ich auch mal in Kontakt mit einer Literaturagentin, die erst auch super interessiert war und mir schon einen Vertrag zugesandt hatte und so weiter und so fort. Dann eine Leseprobe gelesen hatte und gesagt hatte, nein, sorry, Frau von Sawienski, hier kommen wir nicht zusammen. Das war ernüchternd. Und die Idee zum Buch hat mich aber nie losgelassen. Und ich war aber halt auch noch nicht da. Weißt du, als es vor 4, 5 Jahren war mit der Literaturagentin, das Buch wäre, da war ich noch mittendrin. Insofern war das total richtig, dass es zu dem Zeitpunkt halt nicht gekommen ist. Und das Konzept zu dem Buch, die Idee, das war auf einmal einfach präsent da. Und das war, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, das war wie so ein innerer Sog, wie so ein Pull, dass du das jetzt schreiben musst. Und ich habe auch gar nicht so lange dafür gebraucht. Das waren 3 Monate, weil ich alles in meinem Kopf hatte. Also 3 Monate zum Schreiben. Vorher die Entwicklung und die Verhandlungen mit 2 Verlagen, die Interesse an dem Buch hatten. Das hat dann schon ein bisschen gedauert. Aber es war so ein ganz organischer Prozess. Und das liegt vielleicht auch daran, dass mit dem Buch für mich auch so ein Kapitel zu Ende geht. Ja, also letztes Jahr war wirklich das goldene Jahr für mich. So, alles ist genauso in Erfüllung gegangen, wie ich mir das erträumt hatte. Dieses Jahr ist kein goldenes Jahr für mich.
Wir können
Und
ja nicht
das war der
nur goldene.
fulminante Ach, wie bitte?
Wir können ja nicht nur goldene Jahre.
Nein, natürlich nicht. Das wird dann das nächste Buch, was jetzt anfängt. Aber es war so der fulminante Abschluss eines, ja, zu dem Zeitpunkt 45-jährigen Lebens und Erlebenskapitels. Und das ist total, das ist wahnsinnig schön. Und jetzt bin ich gespannt, was es für neue Kapitel geben wird. Aber ja, da steckt alles von mir drin. Wirklich so, so viel. Bis auf die Sachen, die nicht platzmäßig reingepasst haben. Die kommen dann weiterhin in Workshops oder so zur Geltung.
Als ich es lesen durfte, und ich kenne dich ja so ein bisschen, jetzt nicht, nicht deine beste Busenfreundin, aber man geht halt schon geraume Zeit immer wieder mal in
Vor
Kontakt.
allen Dingen wollte ich sagen, seit Jahren, ne, du
Ja.
kennst das, du hast die Entwicklung ja teilweise auch
Genau.
mitbekommen, ne? Das sind ja auch schon 6 Jahre oder so.
Ja. Und da dachte ich mir, ja, sie hat schon auch diesen Mut, ihre persönliche Geschichte mit reinzubringen, ja, weil das
Ja.
theoretisch über was zu schreiben, finde ich, ist ja relativ einfach. Aber dann diese eigene Geschichte drin zu verweben und zu sehen, ja, man muss nicht, aber viele von uns gehen halt selber durch und bergen diesen Schatz und geben das als Geschenk auch weiter. Ja. Also das fand ich berührend, deine persönliche Geschichte.
Das freut mich.
Und
ich finde es sonst auch so ein bisschen langweilig. Oder? Ja. Gar nicht. Gar nicht persönliche. Ich wollte ja kein Sachbuch über Tantra schreiben. Das können andere viel besser, weißt du. Ich sehe mich ja auch nicht als tantrische Lehrerin oder Gelehrte. Da gibt es meine Lehrer oder tolle Menschen da draußen. Ich sage ja nur, das hat mir geholfen und das ist es. Und so kannst du es vielleicht auch für dich anwenden. Aber ich wollte kein Kompendium, kein Sachbuch, kein wissenschaftliches Standardwerk schreiben, sondern.
Auch ein bisschen, weißt du, so, wenn man so, ich meine, ich bin ja noch mal 10 Jahre älter, gut 10 Jahre älter wie du. Wenn man zurückschaut, ich kenne noch die Zeit der großen Gurus, an deren Lippen wir gehangen sind, ja, wo wir ehrfürchtig da gesessen sind und stillschweigend alles angehört haben. Und mit dieser Wassermann-Qualität, die uns jetzt einfach, wo wir ja ganz am Anfang stehen, aber dieses, da erlebe ich schon sowas wie, die großen Gurus gehen auf eine Stufe. Und das heißt, wir Lehrer sind nicht mehr die, die erklären, wie es geht, sondern wir gehen mit durch. Wir sind auf einer anderen Ebene des Erzählens. Und deshalb finde ich es so schön, wenn man eben so wie bei dir aus dem Leben heraus daran teilhaben kann. Ja, wenn man auch die Schwächen und Schwierigkeiten sieht, deren, die vorangegangen sind, aber nicht mehr so das Gefühl hat, oh, ja, der weiß so viel und ich bin so kleine Maus, so irgendwie. Und das finde ich, ja, das ist die Qualität des neuen Lehrens und Vorangehens, glaube ich.
Ich konnte das nie. Also ich kenne solche Lehrer auch. Interessant, ich kenne eigentlich auch kaum, ich kenne keine Lehrerin, wo so eine Guru-Mentalität herrscht. Aber mir geht das total ab. War das bei dir anders? Also ich konnte nie, wenn mir jemand was gesagt hat, das und das ist so, dann war ich immer so, okay, du sagst das, ich prüfe das nach. Ich muss das immer für mich noch einmal evaluieren, ich muss das selber verstehen. Ich habe, das macht mich auch, glaube ich, zum absoluten Albtraum in Lehrerausbildung. Also ich möchte mich nicht in einer Ausbildung gehabt haben, aber ich habe grundsätzlich immer eine Distanz. Ich habe nie irgendwas geglaubt. Einfach so.
Vielleicht, weil du auch ein paar, weil ich so alt bin.
das siehst du ja heute immer noch, weißt du? Ich guck doch mal in ganz normalen Yogalehrerausbildungen. Da gibt es auch einige, die sich als Überlehrer inszenieren und du darfst keine Widerworte geben. Ja, spirituelle Lehrer, wo alle den Boden küssen, wenn sie da lang gehen. Es gibt Lehrer, die aufrufen, Freunde zu verlassen oder Geld zu spenden. So eine Ehrfurcht, die flippen dann ja wirklich aus. Ne? Die weinen dann die ganze Zeit, weil wenn der Lehrer was sagt, dieses Verträumt, wenn man dann so sitzt und dann so fast orgasmisch da sitzt. Und du denkst so, hey, sie redet nur.
Sie redet nur, genau.
Ja, also, es ist ein Mensch, der pupst und muss auch essen. Und gerade wenn du dann halt auch die Menschen noch mal näher kennst und dann halt einfach merkst, das sind halt wirklich, also die haben auch ihre Struggles, ja, wie jeder, dann kommt mir das immer so ein, ja, es ist das für mich immer so befremdlich, aber einfach auch wahrscheinlich deshalb, weil ich es halt nie gehabt habe. Ne? So dieses Verzückte, Verklärte oder.
Ich glaube so ein bisschen, also ich würde es in meiner Sprache das Young-Dilemma ein bisschen bezeichnen. Ich glaube, so ein bisschen kommt es aus diesen Resten des Patriarchats. Dieses, einer ist oben, ne? Ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Aber auch ein Stück weit Männern glaubt man mehr. Ja? Also ich, oder der Blick auf das Männliche. Puh, mich nervt es ja schon, wenn es heißt, oft in den Seminaren, es sind nur Frauen da, ne? Oder dann sitzen plötzlich 5 Männer im Seminar, dann ehrfürchtiger Blick, wow, 5 Männer sind hier, da denke ich mir da schon manchmal, ja, und wo ist der ehrfürchtige Blick zu den 25 anderen?
Ja.
Also ich entdecke immer wieder so subtile Mann-Frau-Geschichten und dadurch, dass ich schon vor 20 Jahren begonnen habe, dieses Weiblichkeitsthema, ich habe ja damals sukzessive alles, was quasi Patriarchat und männlich war, ausgetauscht. Von der Friseurin bis zum Zahnarzt, alles musste eine Frau sein. Und auch wirklich im Yoga habe ich mich bewusst nur weiblichen Stilen, was ich halt für mich als weiblich definiert hatte, weil ich einfach eintauchen wollte in die weibliche Welt. Und ich beginne erst seit so, ich würde sagen, seit ich mein Buch habe, vor 6, 7 Jahren, habe ich begonnen, Frieden zu haben in mir, ne, dass ich mich wieder auf weibliche Weise dem Männlichen zuwenden kann.
Mhm. Ja.
Schön. Aber zurück zu dir. Der Weg des mutigen Herzens heißt der. Was heißt für dich der Weg des mutigen Herzens?
Tantra, der Weg des mutigen Herzens. Also für mich ist Tantra ein Weg des mutigen Herzens, weil Tantra dich auffordert, dich radikal zu hinterfragen. Das ist jetzt erstmal völlig egal, ob Mann oder Frau. Und oder es ist einer der Wege des Tantra. Und das ist für mich elementar gewesen. Und nicht nur dich selbst radikal zu hinterfragen, sondern die Welt generell radikal zu hinterfragen. Was ist die Realität? Ja, welche Rolle spielt mein Bewusstsein? Welche Rollen spiele ich in meinem Leben? Was sind meine tiefsten Verlangen? Wie drücke ich sie aus? Was kann mich zur Befreiung führen? Was ist Leiden? Was ist Schmerz? Weißt du, das sind alles Fragen, die ich mir gestellt habe. Und dazu gehört es erstmal Mut, weil es ist immer einfacher, so gemütlich vor sich hinzuleben oder dann halt Sachen zu machen, die man halt eben nicht hinterfragt, weil man legt sich ja ganz gemütliche, schöne, kleine, nette Erklärungen so, weißt du, wieso, kennst du diese Sticksprüche, die man sich an die Wand deckt, weißt du, so erklärt man sich das da selber in so ganz niedlicher, hübscher Schrift und sagt, nein, ich mache das, weil so und so und so und die eigentlichen Beweggründe dahinter sind aber ganz anders. Und ganz häufig manchmal peinlich oder schmerzhaft sich anzugucken oder einzugestehen. Und sich damit auseinanderzusetzen, sich immer wieder damit zu konfrontieren, dass die Realität ja nur deine Realität ist. Ne? Das ist wirklich im Alltag. Ja? Also so wie ich etwas empfinde ja nur ich so. Ja? Und wenn mich jetzt etwas verletzt, wie eine Person reagiert, dann ist das unbequemer, zu sagen, okay, was ist denn der Kontext von der anderen Person? Es macht auch mehr Mühe und das schaffe ich auch nicht immer. den Kontext der anderen Person zu verstehen und dann die Situation vielleicht auch neu zu bewerten oder eben auch nicht. Ja? Man kann ja trotzdem auch sagen, man bleibt bei seinem Standpunkt. Aber da immer wieder hinzugucken und nicht aufzugeben, das wirklich als tägliche Praxis zu machen, das erfordert Mut. Ja. Auch die Radikalität, die das ist, du hast im Tantra ja kein Mama und kein Papa-Gott. Mhm. Mhm. So, sowas wie The Universe has your back, was man so total schön sagt im Spirituellen, ja, oder alles geschieht zu einem Sinn. Im Tantra ist es dann so, ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht.
Vielleicht wollten wir an der Stelle noch das Wort Tantra kurz erwähnen, weil ja. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele mit Tantra jetzt ein bisschen Sexualität verbinden oder so.
Ja, die RTL-Reportage mit den Narbis. Ja, also das ist das, was ihr bei RTL-Reportagen seht, wo sich Menschen fröhlich und begeistert ineinander stecken. Das ist es nicht. Das ist Neo-Tantra. Das ist eine relativ neue Praxis, Anfang des 20. Jahrhunderts so in den USA tatsächlich erstmals aufgekommen und die alte sexuelle Praktiken auch nutzt aus dem Hatha-Yoga, aber eben auch aus dem Tantra, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, weil ich kenne tatsächlich, ich kenne einige sexuelle Techniken aus dem Tantra, weil es gibt auch sexuelle Meditationstechniken oder Rituale. Aber die Rituale sind eben richtig Rituale, ne? Also da ist nichts mit in die Augen schauen und Yoni-Massage und naja. Ich schweife ab. Also diese das, was wir unter Neo-Tantra bezeichnen, das ist es halt eben nicht. Also es ist nicht die sexuelle Praxis, die wir so häufig sehen, was aber eine total schöne Sache ist. Also ich bin selber noch nicht eingetaucht in diese Welt, weil es nicht so meine Art ist, Sex zu haben, schreibe ich auch im Buch drüber, weil ich mich gefragt habe, wenn es spirituell ist, musst du dann so Sex haben oder kann das auch anders sein? Aber ich höre von ganz vielen, dass es wirklich wahnsinnig schön ist und es ist auch eine total lohnenswerte Geschichte, sich da mal näher mit zu beschäftigen. Das originale Tantra ist aber eine alte spirituelle Tradition aus Indien oder Religion, kann man auch schon fast sagen, weil es ja einen Gottesbegriff schon gibt oder einen göttlichen Göttlichkeits Begriff, aber eben kein Mami- und Papi-Gott wie im Christentum beispielsweise.
Hm? Also sozusagen zusammengefasst, das, was man mit Tantra eben schnell einmal verbindet, wenn man sich nicht auskennt oder noch nicht beschäftigt hat,
ist nicht Tantra.
Vordergrund sexuell angeblich und viele Menschen im Raum und alle vielleicht sogar noch nackig. Das ist eigentlich nicht das
Tantra. Nein.
Sondern das Tantra, was du schreibst, ist eine also das du nützt in einem modernen Kontext, sind die alten Lehren, die alten Schriften, ein eigener Zugang aus dem indischen quasi
Traditionskosmos. Ja. Genau. Du kannst es sogar an Unis studieren. Also sowohl in Princeton als auch in Harvard gibt es, in Hamburg gibt es einen sehr guten Lehrstuhl für Tantra. Ein Tantra ist ja auch erstmal ein Schriftstück, ein Buch, ja.
Genau.
Und da gibt es ganz viele tolle Schätze, die übersetzt werden oder gerade übersetzt werden. Einige sind bekannter, manche sind nicht so bekannt. Und ja, es ist eine ganz, ganz reiche und sehr vielfältige Tradition. Deshalb kann man Tantra auch so schlecht auf eine Sache runterbrechen, weil es gibt Hauptströmungen, dann gibt es Unterschulen und so weiter und so fort.
Tantra, der Weg des mutigen Herzens. Du hast uns jetzt den auch Mut quasi schon definiert. Ich formuliere in meiner Arbeit ja selber oft, ich begrüße die Frauen als mutige Frauen, wenn sie zu mir kommen, oder ich erinnere an Mut, weil ich einfach weiß, was Mut ja für ein großer Schlüssel auf der einen Seite ist, aber fehlt der Mut auch ein großes Hemmnis sein kann. Beobachtest du das auch so, dass Mut so ein Thema ist?
Fehlender Mut?
Fehlende Mut zum Beispiel?
Ja. Ja, ich glaube, das ist das, ich sehe das wie du. Ich glaube, das ist der größte Punkt, dass man, dass viele sich nicht trauen, sich neu zu definieren, dass viele sich nicht trauen, wirklich weiblich zu sein. Und ich glaube, gerade in der Dachregion ist es ganz, ganz stark. In Frankreich ist das Verständnis von Frau sein vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Aber gerade in Deutschland wird uns Frau sein so ein bisschen abtrainiert und es ist fast noch ein nationalsozialistisches Frauenbild, was vorherrscht. Weißt du, du sollst schön sein, aber nicht zu schön. Schön und mächtig geht auch nicht. Macht haben sowieso gar nicht. Mami sein. Du sollst deine Karriere weiterhin stemmen, du sollst fleißig sein und bescheiden und arbeiten. Und an was erinnert uns das? Das ist eigentlich das Bild des Nationalsozialismus. Aber auffällig sein, verlangen, Macht haben, ja, auch sexuelle Macht verkörpern, das sind alles wahnsinnige Trigger in der deutschen Gesellschaft und total schade. Aber es gibt gleichzeitig halt ja ein tiefes Verlangen in uns, weil wir das all diese Aspekte ja auch sind. Ja, die Bescheidenheit, aber auch das Verlangen. Die Macht, das kriegen wir gar nicht gelernt, sondern ein Mädchen ist ja immer niedlich und ruhig. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das mit der nächsten Generation. In 20 Jahren ist das dann anders, aber ich glaube, in unserem Erfahrungskontext erleben wir das ganz häufig, dass du halt eben früher nicht dazu ermutigt worden bist, aufzustehen und deine Meinung zu sagen oder Dinge vorzutragen oder ja in deiner Präsenz einfach bist. Und da ist wirklich, das ist wie ein Gatter, das zu ist. Mhm. Und das erinnert mich manchmal wie dieses an dieses Bild von dem Elefanten. Kennst du das mit dem Elefanten, der an diesem kleinen Seil am Bein festgemacht worden ist, weil und das hängt dann nur an so einem Flock und dann sagt man ja, warum bleibt der Elefant denn da, weil er das seit Anfang an halt eben kennengelernt hat. Und das erinnert mich bei vielen Frauen daran, dass einfach dieses Quäntchen, das eigentlich nur ein klitzekleines bisschen Mut fehlt, um dann einfach bunter zu leben oder authentischer zu leben und vielleicht den Partner zu verlassen oder eben nicht zu verlassen. Zu reisen oder nicht zu reisen, je nachdem, was auch da ist. Weißt du, das ist mir auch ganz wichtig. Ich finde, es gibt nicht die Definition von Weiblichkeit. Deine Definition von Weiblichkeit ist eine andere als meine. Wer bin ich, dir zu sagen, was das sein sollte? Ja, das kann jeder nur für sich selber herausfinden. Und da immer wieder anzustoßen und den Mut zu geben. Ich habe auch im Buch geschrieben, ich sehe mich so als Anschubserin und als Cheerleaderin. Das möchte ich sein. Frauen wirklich auch zu ermutigen,
ja.
Das Seil durchzuschneiden.
Das möchte ich auch sein. Und also ich ergänze es seit, ich weiß gar nicht, kürzerer Zeit. Früher habe ich es auch so formuliert, immer wieder auch, ich möchte ihnen auch helfen, sich besser zu verstehen, ja, wie sie ticken. Ja, dieses, weil was ich einfach beobachte, ist oftmals dieses, dass sie es gar nicht bemerken, an welchen Faktoren das es oft im Alltag dann hängt. Weil ich glaube, wir haben ja auch alle so unsere Bubble, beobachte ich, ja, und jeder hat so seine Gefolgschaft, was man halt auch anzieht. Und bei mir ist es durch dieses, ich lebe ja in Österreich, ich glaube, hinter den Bergen, noch ein bisschen ein traditionelleres Frauenbild und geht mich da manchmal, wie das du jetzt aus Hamburg oder so noch kennst. Und den Frauen ist oft gar nicht bewusst, wie, also da bin ich schon ein Störfaktor für viele, ja, also auch Männer in unseren Freundschaften, die mich alle mögen und als Paar mich und meinen Mann auch sehr bewundern, aber in einem Atemzug dann oft sagen, aber mit dir möchte ich nicht verheiratet sein. Ja, dabei bin ich für da draußen in der Welt für viele eh noch schaumgebremst. Ja, also ich äußere mich ja immer sehr liebevoll über Feminismus oder sehr liebevoll auch ans Patriarchat, weil ich halt eine bin, die den Weg des Friedens geht. Aber ich entdecke, je älter das ich werde, werde ich ungeduldiger und entdecke in den Frauen immer noch mehr, wo sie unbewusst frei sind. Deshalb formuliere ich jetzt immer, und ich möchte dich unterstützen, es zu erkennen. Und ich finde, das machst du auch wunderbar. Anders.
Das Verständnis ist total wichtig, weil du kannst ja nur dich auch neu definieren oder zu dir im Kern wirklich kommen, wenn du aufgedeckt hast, was dich denn bisher bestimmt. Insofern ist das der Weg. Aber es ist ja interessant, die sagen dann, ach, nee, mit dir möchte ich nicht. Und warum machen die das fest? Weil du mit Frauen arbeitest oder weshalb?
Weil ich einfach auch unbequem bin manchmal, also auch in den Dialogen, auch für Frauen. Ich werde zum Beispiel selten eingeladen, wenn, also wir sind eine Clique zum Beispiel, Freundschaften eigentlich, die Frauen der Männerfreundschaften sozusagen. Und wenn die Frauen was unternehmen, die anderen fünf, die laden mich selten ein. Weil ich einfach unbequem bin, glaube ich. Sie bewundern mich schon, aber wenn ich dann dabei bin und ich hasse Tratsch, ja, ich wirklich sagen, was interessiert uns denn das eigentlich?
Das finde ich auch so
Ja,
langweilig.
oder ich frage nach der Tiefe, ich frage die Leute, und wie geht es dir? Oder ich mache aufmerksam, wenn sie auch nicht gut mit sich sind, ja. Oder ich mache aufmerksam, wenn ich sage, hey, das ist doch ein veraltetes Frauenbild. Also das sieht, ich sag mal, außerhalb der Bubble, wo ich mich beruflich bewege, ist das für viele Frauen noch wirklich unangenehm. Oder ich habe sogar, ich erinnere mich gerade an ein Seminar heuer, wo eine Frau, die wird vielleicht so alt gewesen sein wie ich, vielleicht aber auch eher jünger, die gesagt hat, was ist denn so schlimm dran, wenn ich mich so anziehe, wie es mein Mann gerne hat? Was ist denn so schlimm dran, wenn ich das koche, was mein Mann gerne isst? Und dann sage ich, und das ist, wenn du das kochst, was du gerne isst, wenn er es nicht mag, na, dann koche ich das nicht, sage ich. Siehst du, und das ist das Problem. Ja. Im Denken weiter. Was ist das, wenn du nicht das anziehst, wenn dein Mann das, wenn es ihm nicht gefällt? Nein, dann ziehe ich das nicht an, sage ich. Siehst du, und das ist das Problem. Da gibt schon noch viele da draußen. Mehr wie viele,
Ja.
mehr Minimalismus manchmal. Das Herz, ne? Ich finde ja, dass viele dieses Herz für sich gut verschlossen halten aus Angst, dass immer das Herz die Wahrheit erzählt. Kennst du das auch, dass wenn ich
Das
mich,
Herz in den Schoß.
ja,
Nee, weil das beschäftigt mich gerade so sehr, weil es in meiner eigenen Meditationspraxis für mich so klar geworden ist, dass wenn wir uns mit unserer Sexualität verbinden, dass es einfach halt auch Macht ist. So, und wirklich das in Besitz zu nehmen, wirklich in seinem Becken präsent zu sein. Wir haben häufig so einen Überfokus auf dem Herzen und dem Kopf und tralala und alles oben. Vergessen, so die Juiciness und die Macht und die Manifestation im Leben. Und das ist halt wirklich auch seinen Schoß in Besitz nehmen, sich in sein Becken reinzusetzen. Das ist was unglaublich Machtvolles. Und kennst du das von der Meditationspraxis, wenn du so diese, wenn du dann wenn du das spürst, wenn du das körperlich wirklich spürst, wenn das einfach kein intellektuelles Konzept mehr ist, sondern wirklich körperlich, viszeral verstanden wird. Und das ist etwas, was mich gerade beschäftigt. Deshalb würde ich es ergänzen, Schuss und Herz, beides.
Aber viele haben ja schon ein Thema mit dem Wort Macht. Ja, also das kenne ich zum Beispiel, wenn ich nur das Wort verwende, kommt da schon zum negativen Aspekt bei Ihnen. Wie wenn es was Schlechtes ist.
Das ist mein Lieblingswort.
Macht. Ja, klar. Eigenmacht. Ja? Ohnmacht. Ich meine, das ist das, was Frauen kennen in meinen Augen. Ohnmacht. Ja? In vielen Lebensaspekten. Und gleichzeitig Angst haben, den Stab der Macht in die Hand zu nehmen oder auch sich mit der eigenen Macht zu verbinden und aus der eigenen Macht heraus zu leben. Das finde ich für viele schon eine Herausforderung. Vielleicht auch mit der verbundenen Eigenverantwortung.
Ja, war für mich auch eine Herausforderung.
Ja.
Ja, also ist für jeden vielleicht eine Herausforderung. Ne? Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich war das auch. Also mir ist das erst in diesem oder letzten Jahr, ich weiß es nicht mehr so genau, aufgefallen, als es bei mir mit dem Yoga-Lehren erfolgreicher wurde und dann kam ein Festival nach dem nächsten und Yoga Easy und so weiter und so fort. Da habe ich ganz viele Grimassenfotos beispielsweise gemacht. Immer. Kannst du dich noch erinnern? Da haben wir uns schon gefragt. Weißt du, ich kann ja mal eins machen. Ich kann super Doppelkinn machen. Also lauter solche Fotos waren bei mir in den Instagram Stories. Und ich fand das einfach immer witzig und dachte auch teilweise, boah, das sieht so hässlich aus, Wahnsinn. Und habe mich dann aber auch darüber totgelacht. So, aber mir ist erst letztes Jahr aufgefallen, dass ich mich damit kontinuierlich auch kleiner gemacht habe. Mhm. Weißt du, es war halt nicht, dass ich stehe jetzt hier, ich unterrichte, ich kann das, ich habe so viel investiert, ich habe an Zeit, an Geld, an, ja, jetzt ist mein Leben geworden und ich kann das jetzt, ja, sondern so, hier mache ich mich auch nochmal hässlich, ja, und gerade das Aussehensthema war ja bedingt durch meine Geschichte einfach immer ein Riesenthema und ich weiß nicht, ich habe mich einfach dadurch nochmal kleiner gemacht und einmal, ich habe noch Corona, ich habe noch ein bisschen Corona-Hirn und Wortfindungsschwierigkeiten. Ich habe mich kleiner gemacht, einmal in dem Ausdruck und in dem Macht oder in Besitz nehmen der Tätigkeit, die ich jetzt halt eben ausübe. Und gleichzeitig habe ich auch vorweggenommen, dass man mich vielleicht hässlich finden könnte, weil das war immer auch ein ganz großer Angstfaktor. Einfach bedingt durch die Geschichte. Und das meine ich auch zum Beispiel, wenn ich sage, radikal hinterfragen. Weil auf dem ersten Blick wirkt das ja einfach lustig. Ne? Und so, haha, guck mal, die kann sich aber selber lustig machen. Und mit Sicherheit ist da auch ein Aspekt drin. Aber in der Massivität, in der ich das gemacht habe, habe ich mich immer wieder auch selber klein gemacht. Und ich fand das ganz spannend. So vor 4 Jahren hatte ich Geburtstag gehabt und haben ganz viele auch so Doppelkinn-Fotos in ihren Stories gepostet als herzlichen Glückwunsch für mich. Das fand ich super sweet. Ja, jetzt diesen Geburtstag habe ich ganz viele Glückwünsche bekommen. Sandra, du Göttin oder du Goddess. Ja, und das finde ich gut. Das finde ich gut, weil das zeigt, dass ich mich traue, in meiner Macht zu sein. Und ich mich nicht mehr klein machen muss. Weder im Äußeren noch in dem, was ich tue. Sondern ich bin angekommen und regiere jetzt halt eben mein Leben. Und das ist total schön. Aber es war natürlich auch ein Weg und das ist eine Herausforderung. Du musst immer diese Stolperstelle da überwinden, den Mut zu haben, da einmal drüber zu gehen.
Und spricht sich ja auch so leicht im Nachhinein. Ja, ich finde immer, wenn wir unsere Geschichten erzählen, dranbleiben, Stolpersteine, Hürden nehmen, ja, sich widerstellen, noch einmal die Wahrheit hinterfragen, was man gerade definiert. Ich finde, das davon erzählt sich so leicht, aber das ist schon ein Weg, eine Leistung, eine Disziplin, da hat man das geschafft, ja. Weil es ist halt nicht
man
so.
Man muss auch sagen, der Weg hört nie auf.
Ja, er hört auch nicht auf.
Ja. Genau.
Ja?
Gar nicht.
Dass du das so sagst. Was mir so, ich gebe ja zu, ich habe letzte Nacht den Rest gelesen. Um 1.30 Uhr geklappt. Ich wollte mich brav vorbereiten und auch so einfach in Operation. Und es hat mich schon erinnert sehr an einfach deinen Weg, den du jetzt auch gezeichnet hast, auch dann mit diesem Urlaub, der dann zu einem Neubeginn irgendwie geworden ist. Und dann, du schreibst auch von Neuanfang. Und das ist so, als ich heute aufgewacht bin, war sofort wieder da, dieses, eigentlich geht's immer wieder um diesen Neuanfang. Ja? Also diesen Mut zu haben, dieses nicht, ah ja, mein Leben ist an und für sich eigentlich alles gut. Ne? Und dann kommt vielleicht ein Seufzer, aber, und den drückt man weg. Ja? Also dieser Mut für Neuanfang, was kannst du uns da mitgeben? Muss ja nicht immer gleich alle Zelte abbeuten sein oder so. Oder vielleicht auch?
Vielleicht. Kommt drauf an, ne? wo man steht. Für mich habe ich es ja ein paar Mal sehr radikal gemacht. Ich habe meinen Ex-Mann nach 15 Jahren verlassen. Letztes Jahr habe ich alles verkauft, was ich besitze, bin nach Frankreich gegangen, um dann mit meinem jetzigen Freund durch Europa zu ziehen, mit nur dem, was in mein Auto passt. Das ist allerdings ein Geländewagen, doch. Das ist schon relativ viel rein, muss man sagen.
Ich sage, ihr seid zu zweit im Auto, ne?
Jetzt sind wir zu zweit im Auto, ja. Deshalb musste ich einen Teil dann auch bei seinem Vater auslagern, als wir weitergezogen sind. Eben. Aber ich kannte ihn ja auch erst 6 Wochen. Dann habe ich das einfach gemacht. Weil was haben wir zu verlieren? Wir haben doch gar nichts zu verlieren. Genau. Es gibt keinen, wir können nicht auf einen, oder für mich ist das Wichtigste, nicht auf einen später zu warten, das vielleicht niemals kommt. Ja. Das ist sein, auf 5000 Sicherheitsnetze aufzubauen und dann ist man gefangen in eben diesen Sicherheitsnetzen. Ich für mich möchte das einfach nicht und das muss ja nicht so radikal sein, wie ich das tue, weil jede Lebenssituation ja auch ganz anders ist und ich werde auch nicht nur radikale Entscheidungen treffen. Aber was für mich ganz wichtig war, ist immer wieder die Frage, wie will ich auf mein Leben blicken, wenn ich sterbe? Und der Tod ist für mich ein ganz präsenter Begleiter. Und ich habe es auch im Buch geschrieben, mir ist die spirituelle Erleuchtung, ehrlich gesagt, total egal. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ernsthaft, serious, ist so mir nicht wichtig. Aber mir ist wichtig, dass wenn ich diese Welt verlasse, dass ich wirklich geliebt habe. Dass ich gelebt und geliebt habe, dass ich nicht denke, hätte. Dieses hätte sollte nicht da sein. Und mit diesem Ansatz gucke ich mir halt alles an in meinem Leben. Und Mut ist auch ein Muskel. Man kann das trainieren. Ja. Es haben letztes Jahr auch ganz viele Leute gesagt, boah, du bist so mutig. Und für mich hat sich das gar nicht mehr so mutig angefühlt, weil es für mich einfach so logisch war, dem jetzt nachzugehen, weil ich es ja auch schon ein paar Jahre lang trainiert hatte, diesen Muskel. Und sich damit zu beschäftigen und sich mit dem Hintergrund, dass irgendwann der letzte Atemzug da ist, zu fragen, wie war das die richtige Entscheidung? Ist das dein Leben? Und wenn du sagen kannst, ja, mein Schatz, das war die richtige Entscheidung, dann ist alles gut. Dann musst du auch nichts ändern. Und wenn nicht, dann kann man sich da einmal mit beschäftigen und fragen, was denn für andere Richtungen und Wege, Umwege, Schleifen, Landschaften noch gibt, die man vielleicht hinzufügen möchte.
Wobei, ich möchte einfach für alle, die zuhören und die so jetzt gleich diesen einen Fluchtmechanismus haben, weil das kenne ich aus den Gesprächen schon, aus den Jahren. Ja, die hat's ja leicht, die hat keine Kinder. Ja, die hat's ja leicht, die hat keinen Mann, keinen Vollzeitjob, keine Beziehung, kein Haus, kein weiß ich nicht was. Also diese ganzen...
Hatte ich alles.
Wollte ich gerade.
Also bis auf die Kinder hatte ich das alles.
Das hattest du. Insofern. Gerade für den
Fall, ja. Du hast auch ein Haus, ich war verheiratet.
Du hast eine eigene Werbeagentur gehabt. Also es ist schon so, dass du...
Immer noch, PR-Agentur.
Ja?
Also eine PR-Agentur mit mehreren Angestellten. Aber es gibt halt immer Möglichkeiten.
Genau.
Weißt du, es gibt nie... kennst du Marie Forleo?
Klar.
Ja. Die finde ich auch sehr cool und sie sagt ja mal, everything is figureoutable. Also alles ist irgendwie herausfindbar. Und das stimmt.
Ja, genau.
Wenn du wirklich willst, wird es immer irgendeine Möglichkeit geben.
Ein schöner Satz, wenn du wirklich willst. Ich formuliere in meinen Coachings meistens oft so zu den Frauen, tief in deinem Herzen drin weißt du doch die Antwort und die Wahrheit. Ja? Und dann begleite ich, bohre ich ein bisschen mit den richtigen Fragen. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ne? Tief in unseren Herzen tragen wir alle, wir wissen die Antwort.
Ja.
Jede Frage. Ne? So.
Ja, und deshalb ist es auch so wichtig, sich immer wieder zu hinterfragen, sind das auch meine Träume und Ideen? Ja? Und ich meine nicht nur die Form des Patriarchats, sondern auch manchmal der spirituellen Szene. Ich habe es ja gerade ja schon gesagt, ich habe mich auch beim Sex gefragt. Ich habe mich ja in allen Bereichen gefragt, wie möchte ich leben?
Ja.
Und das unabhängig von irgendjemandem. Und ich hatte auch einmal eine Frau, die sagte, ihr größter Traum wäre ein Retreat-Center in Spanien, wo sie Yoga und Ayurveda lehrt, aber eigentlich wollte sie gerne Theater spielen, kam am Ende heraus. Geil, okay, geh doch in die Theaterschlagen-Schauspielgruppe. Total happy. Ja, also das ist... wir nehmen auch häufig Träume von unserer Community beispielsweise auf und es sind gar nicht unbedingt unsere Träume. Ja? Ich finde auch gerade jetzt zum Beispiel so dieses Six-Figure, Seven-Figure-Business, ja, Millionen verdienen.
Ja.
Da frage ich mich immer, Leute, wisst ihr denn, was überhaupt dahinter steckt? Ja, also, dass man eine GmbH gründen muss, dass ihr welche Rechte und Pflichten ihr habt, wenn ihr ein Team einstellt, welche Rechte und Pflichten ihr bezüglich als Arbeitnehmer habt, wo kommen die Leute überhaupt her? Bist du sicher, möchtest jeden Monat 100.000 Euro irgendwie einfahren, um halt eben auch den ganzen Apparat zu bezahlen? Wie viel bleibt überhaupt von diesem Six- und Seven-Figure-Business als Gewinn übrig? Das sagt dir nämlich auch niemand, das ist genau nur der Umsatz. Das sind, sind das wirklich meine Träume? Oder wofür steht das für mich? In dem Buch habe ich ja die Desire List, ja, die erstmal nur oberflächlich ist, aber wo du dich dann hinterfragst, wofür steht das denn? Und welche, gibt es noch andere Wege, das zu erreichen? Oder will ich das wirklich? Und, das ist ganz interessant, sich damit wirklich auch so zu beschäftigen.
Das möchte ich gerade auch noch erwähnen, weil du hast ja viele Rituale in dein Buch mit reingebracht. Und ich bin prinzipiell auch eine Freundin von Ritualen, beobachte aber oft, dass es bei den Menschen dann oft so die Verbindung nicht klappt in den Alltag hinein und dann nenne ich das immer ganz streng Spielen für Erwachsene, was ja per se auch nicht unbedingt schlecht ist, aber im Alltag nichts verwendet. Und da möchte ich dir das Lob aussprechen, dass wenn man sich auf deine Anleitung einlässt, da schon viel Tiefe dahinter ist, ja. Also es schon in den Alltag hineinwirkt und nicht nur Spielen für Erwachsene ist.
Ja, also Ritual ist auch irgendwie das falsche Wort, finde ich, weil das ist ja kein, ich glaube, da gibt es nur ein einziges Lakshmi-Ritual oder eine Dhyana-Visualisierung von Lalita, weil ich ja mit den tantrischen Göttinnen arbeite. Sondern ich werde ja auch häufig gefragt, wie praktizierst du denn? Und ich habe keine Praxis, indem ich eine Stunde auf der Matte sitze und meditiere, sondern ich mache das in meinem Leben.
Genau.
Ja. Und das sind alle Übungen, kannst du in deinem Leben machen. Und ich habe die alle auch hier nochmal auf der Website zum kostenfreien Downloaden, dass man sich die beim Schlafengehen anhören kann oder sonst wo. Das fand ich ganz, ganz wichtig. Und das sind ja die Dinge auch, die mir geholfen haben. Es ist ja kein abstrakter Instrumentenkoffer, sondern das sind die Dinge, die ich halt eben auch verwendet habe. Aber das finde ich super, dass du sagst, dass da einmal Tiefe hintersteckt und dass du es halt eben auch in den Alltag integrieren kannst.
Das eint uns sehr, weil da ticke ich ja ähnlich, ne? Und ich auch immer erinnere in meiner Arbeit, es hat keinen Sinn, wenn wir in den Circles oder zu Hause in den vier Wänden irgendwas zelebrieren. Und dann gehen wir in die Welt hinaus und dann macht's blub. Ja? Dann bleibt's vielleicht in den Circles und den vier Wänden, aber die Welt hat nichts davon. Sabrina Fox, eine Freundin von mir, sagt immer, dann ist das so wertvoll wie ein stinkender Furz.
Ja.
Ja.
Die werden mittlerweile verkauft, habe ich gestern gelernt.
Oh mein Gott, was es alles gibt.
Das ist irgendwie ein Fetisch im Glas. Gut, sorry. Habe ich im Podcast gehört, ich weiß gar nicht mehr in welchem. Also er ist tatsächlich was wert.
Aber du hast anderen Wert.
Ich habe andere Sachen.
Das möchte ich schon. Vielleicht so ein bisschen abschließend, wenn man jetzt weil du sie gerade erwähnt hast und wenn man auch nur in ein Inhaltsverzeichnis schaut, indische Gottheiten, gibt es ja durchaus Menschen, die sagen, damit kann ich nichts anfangen.
Ja, also tantrische Gottheiten, das sind 5 der 10 tantrischen Weisheitsgöttinnen. Und da habe ich eine ganz klare Antwort dazu, muss man auch nicht. Das ist mir ehrlich gesagt total egal. Weißt du, wie du schon gesagt hast, oder ich weiß gar nicht, ob das im Podcast war. Ich glaube, das war in unserem Vorgespräch. Es gibt einfach viele Wege, die zu dem einen Ziel führen. Für die einen ist das Tantra, für die anderen sind das Engel, dann wieder, keine Ahnung, Cervix-Massage. Ich habe keine Ahnung, es gibt 5000 Trilliarden Wege, sich selbst zu finden. Und ich habe mit Sicherheit nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, du nicht, niemanden. Ja, es gibt für jeden einfach unterschiedliche Wege. Und für mich waren diese Weisheitsgöttinnen ganz elementar. Und gerade eine hat mein Leben absolut verändert. Das ist Lalita Tripura Sundari. Und wenn man damit nichts anfangen kann, dann kannst du damit nichts anfangen. Ich habe im Buch immer auch geschrieben, du kannst es als Archetyp sehen, ja, einfach die Qualitäten der jeweiligen Göttin. Bei Lalita zum Beispiel, die ist so das Supermodel der tantrischen Göttin, ja, die ist unfassbar schön und konfrontiert dich mit der Frage, erlaubst du dir, in deiner Macht zu sein? Erlaubst du dir die Sinnlichkeit? Erlaubst du dir so schön, so machtvoll, so kraftvoll, so voller Sinnlichkeit und Lebensjuiciness zu sein, wie Lalita? Das kann dann erst einmal Angst machen. Und du kannst sie als Energien sehen oder als wirklich tatsächlich da oder als Archetypen oder einfach nur die Fragestellung nehmen. Und was man damit macht, ist jedem dann selber überlassen. Ich persönlich, mir ist das total egal. Ich finde, das, was hilft, ist legitim. Und wenn man keine Verbindung damit hat, ist das auch absolut richtig. Wie siehst du das? Arbeitest du mit Göttinnen oder so in deiner Arbeit?
Ich arbeite immer wieder mit Göttinnen oder auch mit anderen Archetypen ganz stark. Ich habe jetzt, also für mich ist eine ganz starke Bezugsperson Lilith. Auch das archetypisch verwende ich natürlich archetypisch oder auch Aphrodite. Also ich komme eher so aus dieser Ecke ein bisschen, weil ja, hat auch mit Astrologie zu tun. Ne? Du weißt vielleicht, ich habe ein bisschen ein Faible dafür. Und gerade durch meine Vollmond-Neumond-Zeremonien, die ich immer wieder anleite, kommen da halt diese Themen der Zeitqualitäten dazu und da begegnet uns die Lilith ganz oft. Aber im Prinzip ist es, kannst du das als Überschriften wegnehmen und der Inhalt ist immer wieder derselbe oder ähnlich. Ja? Es begegnet uns am Ende immer wieder die machtvolle Frau, die Frau, die ihre Schönheit lebt, die Frau, die sich ja, die eine Präsenz mitbringt, die sich nicht klein macht, ne, am Ende. Also auch, und so wie du eingangs gesagt hast, am Ende ist viel Freiraum drin. Und das soll auch so sein, dass jeder da draußen, jede da draußen ihre eigene Definition dafür finden kann. Was bedeutet es für mich in meinem Leben?
Ja.
Das ist mir schon sehr, sehr wichtig, als Lehrerin, diesen freien Raum ohne Manipulation anbieten zu können. So. Diesen Horizont aufzumachen vielleicht, die Weite in Gedankenwelt durch meine Impulse zu geben, aber dann wie die Menschinnen in dem Fall, dass sie in ihr Leben holen, da soll viel Freiheit sein und da soll kein manipulatives irgendwas von mir dabei sein. Da bin ich ganz streng. Ja. Wie du vorhin so erzählt hast, kam mir ein Gedanke hoch, der ja jetzt ganz stark so, wie soll ich sagen, immer wieder dort und da aufkommt, kulturelle Aneignung. Und ich habe gerade letzthin einen sehr kritischen Artikel gelesen, allgemein über das Yoga. Und wenn man jetzt sagt, okay, Tantra, dann schlägt man das Buch auf, dann hat man noch die Göttin dazu, dann könnte man, wenn man jetzt eine Strenge ist, da eine Diskussion vielleicht anfangen. Wie würdest du antworten?
Ja, auf jeden Fall. Weil ich habe ja meine eigenen Sachen auch noch daraus gemacht. Ne? Also ich habe das Tantra genommen, die Prinzipien, habe für mich gefragt, was bedeutet das für mich als moderne, heute lebende Frau? Und habe das für mich weiterentwickelt. Ja, das ist kulturelle Aneignung. Kann man, glaube ich, gar nicht drüber hinwegreden. Ne? Genauso hast du dir dann Aphrodite angeeignet oder Lilith. Ich habe mich heute gefragt, ob das aber nicht vielleicht, also diese Weiterentwicklung, ob das nicht auch in manchen Bereichen eine gute Sache sein kann, weil ich habe darüber nachgedacht, weil Tantra stand ja jedem offen. Ne? Es war ja für Frauen, für Männer. für alle Kasten. Nichtsdestotrotz sind alle tantrischen Schriften aus der Perspektive eines Mannes geschrieben. Ja, wir finden kein Ritual. Also es gibt ja wirklich sexuelle Rituale, die sind aber extrem stark, eben wie gesagt, ritualisiert. Wir finden das nicht andersrum, wir finden es nicht aus der Perspektive einer Frau. Es gibt ein ganz interessantes Buch von Miranda Shaw über den tantrischen Buddhismus und Frauen, da gibt es ganz tolle Geschichten. Und ich frage mich manchmal, ob das nicht vielleicht aber auch gut ist, wenn Frauen sich bestimmte Dinge aneignen oder nehmen und vielleicht eine neue Perspektive drauf werfen oder eine neue Perspektive dazu ermöglichen. Ist aber auf jeden Fall ein Thema, das man ja, das man diskutieren muss. Aber erstmal bezüglich der Aneignung würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall schuldig. Ja.
Ja, ich denke ja da auch viel drüber nach. Klar, ich meine, mit Yin-Prinzip ist auch eine Lehre des Ostens. Wie komme ich als Frau der westlichen Tradition dazu, mir eine Lehre des Ostens anzueignen? Ja, das habe ich dann. Ich lehre ja auch die asiatische Philosophie ein Stück weit oder habe sie mir angeeignet, um daraus ein Konzept für den Westen zu machen.
Ja. Ja. Und mit deiner Interpretation, mit deinem Flavor.
Ja, klar, auch aus meiner Welt oder für meinen Zugang, wie ich Welt sehe, wie ich Frauen begegne oder so. Natürlich ist da auch eine persönliche Färbung drin. Das kann man gar nicht, das muss man so sehen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich eine Antwort habe, wie wir damit umgehen, weil ich glaube, die Lösung ist sicherlich nicht, es sich nicht anzueignen, weil auch damit ganz viel Wertvolles verloren ginge. Und auf der einen Seite machen wir uns die Welt rund um die Kugel zugänglich und auf der anderen Seite sollen wir sie nicht zugänglich für unser Leben. Das ist auch unrund.
Ich glaube, gerade bei spirituellen Sachen, die wurden ja immer weiterentwickelt.
Ja.
Also es gab ja nie einen Stillstand in keiner Religion, in keiner Tradition. Und ich glaube, es ist gut, Dinge auch zu bewahren. Und ich glaube, es ist auch schön, wenn neue Dinge sich daraus formen dürfen. Und ich habe was Neues daraus geformt und es hat mein Leben verändert. Ich durfte mit dem Buch jetzt schon, ist es so, dass ich finde das so toll, diese Zuschriften, die ich bekomme. Das macht mich so, so glücklich, glücklicher als Verkaufszahlen. Wenn ich merke, dass, oder wenn mir Leute schreiben, dass sie so tief berührt sind oder eben auch es als Anlass nehmen, etwas zu ändern. Das finde ich so, so, so schön. Und ich weiß nicht, ob es dann manchmal okay ist, Dinge weiter zu entwickeln oder für sich zu nehmen mit dem Respekt vor der Tradition. Ich habe in dem Buch ja auch den Hinweis, wo man das lernen kann, weil ich mich ja, habe ich auch anfangs gesagt, ich bin ja keine Tantra-Lehrerin. Ich bin ja die Touristenführerin ins Tantra. Dann gibt es Leute, die das machen. Ja, mit Respekt.
Ja.
Das Tantam, schwierige Frage.
Ja, sie kam so, sie ploppte so hoch. Ich habe sie vorbereitet in meinem Konzept, aber sie ploppte so hoch. Dachte mir, ja, warum nicht? Ich nehme sie jetzt mit hier rein.
Ich würde mal interessieren, was die Hörerinnen dazu sagen, wie eure Meinung dazu ist.
Ja, gerne. Also schreibt uns, markiert uns einfach in Social Media oder schreibt uns E-Mails. Wir werden auch alle Kontaktdaten hier natürlich in den Shownotes
verlinken.
Ich finde so ein gemeinsamer Austausch dazu definitiv wert.
Ja, cool, dass du es ansprichst.
Ja gut, du Liebe. Ich denke, wir haben jetzt, wenn ich auf die Uhr schaue, stehen wir eh schon im Rahmen, was wir uns vorgenommen haben, ein bisschen außerhalb. Und ich sage vielen Dank für dein mit uns sein. Vielen Dank für deinen Mut.
Ich danke dir,
das mit uns zu teilen, deine Geschichte. Und ich sage auch immer Dankeschön an dich, dass dieses Wissen mit dir in die Welt kommen darf und
danke.
Frauen unterstützt. Ja, am Ende wie gesagt, ja, führen alle Wege nach Rom oder viele verschiedene Wege nach Rom. Und je mehr Wege und Transportmittel, das es gibt, umso mehr Menschen können wirklich bei sich ankommen. Und das finde ich einfach wunderbar.
Ja.
Danke, liebe Sack.
Danke dir.
Ja, und auch ein Dankeschön an unsere Zuhörerinnen, Zuschauerinnen für die kostbare Lebenszeit, die uns geschenkt worden ist. Und wenn wir damit Impulse für ein besseres Leben geben konnten, dann macht uns das reich als Protagonistinnen. Aber nicht zuletzt auch hoffen wir, wenn es euch gefällt, dass ihr das teilt, weiterempfehlt und uns dabei markiert. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.